NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska, guten Abend. In Bonn geht die Weltklimakonferenz zu Ende. Das Land Berlin darf einen offensichtlich rechtsextremen Polizisten aus dem Dienst entlassen und der abgesetzte Regierungschef von Katalonien bleibt nach einer Anhörung durch die belgische Justiz auf freiem Fuß. Mehr dazu im Verlauf der Sendung. Zunächst aber nach Berlin. Jamaika oder nicht Jamaika, das war und bleibt die Frage. Eigentlich sollten die Sondierungsgespräche zu Ende gehen, spätestens in der vergangenen Nacht. Doch dann gab es heute am frühen Morgen weder eine Einigung noch ein Scheitern, sondern eine Vertagung. Die Beteiligten schwanken zwischen Verzweiflung, Hoffnung und Wahnsinn. Hören Sie direkt hintereinander Wolfgang Kubicki, Angela Merkel, Cem Özdemir und Horst Seehofer.
Ich gehe jetzt anderthalb Stunden duschen und dann gehe ich ins Fernsehen und versuche, einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Es wird sicherlich nicht einfach, es wird sicherlich hart, aber es lohnt sich heute, Runde 2 nochmal zu drehen.
Jeder hat seine Vorschläge, jeder hat seine Punkte, die ihm besonders wichtig sind. Am Ende wird es aber nur funktionieren, wenn alle bereit sind, sich zu bewegen.
Manche, die nach außen erklären, dass sie sich pausenlos bewegen, verhalten sich jedenfalls nach meiner Wahrnehmung nicht so, wenn wir zusammensitzen.
Nach sehr wenig Schlaf ging es dann heute weiter. Volker Schaffranke in Berlin. Was ist denn nach der langen Nacht bisher passiert?
Ja, ich dachte auch wirklich heute Vormittag nach maximal 4 bis 5 Stunden Schlaf kommen die heute alle mit tiefen Ringen unter den Augen zurück an diesen Verhandlungstisch. Aber ich stelle fest, die Gemüter haben sich über den Tag ein wenig beruhigt. Diese Kratzbürstigkeit, die ja gestern Nacht vor allem wohl da war, die ist weg. Und für heute Abend, finde ich, hat man eine kluge Entscheidung getroffen. Die großen Streitthemen Flüchtlinge und Migration, die hat man auf morgen verschoben. Es geht zur Stunde um Europa, also ein Thema, wo es auch noch hakt, aber wo man eine Lösung durchaus finden kann und wo die Gemüter nicht so aufgewühlt sind.
An welchen Punkten ist denn bisher die Verständigung gescheitert?
Ja, es geht wirklich in der Tat um die Flüchtlingsfrage. Also die Grünen sagen nach wie vor, wir wollen den Familiennachzug für alle Flüchtlinge, also auch für die Bürgerkriegsflüchtlinge, vor allem betrifft das die syrischen Menschen. Und die CSU hat den klaren Auftrag und die klare Ansage, Flüchtlinge begrenzen, also nicht mehr Flüchtlinge ins Land lassen. Und da hakt es, da beharren beide auf ihren Positionen. Und ich glaube, gestern Nacht ist es dann doch nochmal explodiert, weil die Nerven blank liegen. Also die Grünen haben sich ja darüber beschwert oder behauptet, dass der CSU-Chef Horst Seehofer ja in Berlin eigentlich nichts mehr zu melden hat, so eine Lame Duck sei. Und da sind natürlich die CSUler auf die Barrikaden gegangen, was das für ein Unsinn war, und haben gesagt, ish over jetzt. Aber dieser Ton und diese Situation hat sich ein bisschen beruhigt.
Es ist ja kein Geheimnis, dass Horst Seehofer angeschlagen ist, dass er umstritten ist in seiner eigenen Partei. Wird dieser Machtkampf in der CSU zur Belastung für die Gespräche?
Ja, es ist schwer einzuschätzen. Also fest steht, Horst Seehofer steht gewaltig unter Druck in München. Und er kann ohne eine klare Aussage, dass die Flüchtlingszahlen begrenzt werden, überhaupt nicht zurückkehren. Denn Markus Söder sägt ja schon daheim an seinem Stuhl. Aber Horst Seehofer war klug und hat vorgesorgt. Er hat eine Verhandlungsdelegation mitgebracht, so rund 20 Leute, die nicht nur aus Bundes- und Landespolitikern bestehen, sondern da sind auch Landräte dabei und Bürgermeister der CSU. Das heißt, alles, was Seehofer hier verhandelt, wird sehr genau mit dieser Delegation abgesprochen. Und er hat dann eine breite Unterstützung, wenn er zurück muss nach Bayern. Der Widerstand gegen eine mögliche Jamaika-Koalition wäre also geringer. Ja, man muss gucken, aber nichts ist klar, auch ist es völlig klar, er steht enorm unter Druck. Die Bayern wählen nächstes Jahr und da können sie sich eigentlich eine Schlappe nicht erlauben. Sie streben die absolute Mehrheit natürlich wieder an.
In welchem Modus sind denn die Verhandler? Suchen die wirklich noch nach einer Lösung oder geht es vielleicht schon darum, den schwarzen Peter den anderen zuzuschieben im Falle eines möglichen Scheiterns?
Nein, ich glaube nach wie vor, dass alle den Willen haben, dass es was wird. Wir hatten ja vor einigen Tagen das Schreckgespenst der Neuwahlen. Vor allem die Liberalen haben dieses Wort immer wieder in den Mund genommen und gesagt, die scheuen wir nicht, da haben wir kein Problem mit. Das ist passé, das sagt niemand mehr, aber in den Hinterköpfen ist das natürlich. Neuwahlen würde bedeuten, dass keiner der 4 Jamaika-Parteien davon profitiert, einzig allein die AfD. Und das will man nicht riskieren und deshalb ist der Druck groß, dass man es schafft. Ich glaube und bin ziemlich zuversichtlich, muss ich wirklich sagen, dass das was wird in den nächsten 72 Stunden.
Sie sagen in den nächsten 72 Stunden, es gibt also so etwas wie ein Enddatum für die Gespräche?
Das gibt es nicht. Hab schon ein bisschen Frosch im Hals, aber...
Das wird wieder.
Entschuldigung.
Kein Problem.
Aber Horst Seehofer hat einen Flug gebucht Sonntagabend und will zurück nach München. Und das bedeutet dann natürlich, dass er irgendetwas mitnehmen muss und will. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, das ist eine gute Stunde her, da stand er vor uns Journalisten und hat gesagt, naja, schauen wir mal, ich bin eigentlich ganz guten Mutes. Und da war ich dann doch überrascht, dass gerade er derjenige ist, der hier Kompromissangebote macht oder so mögliche Kompromissangebote darstellt. Zum Beispiel im Papier Verkehr liegt uns vor. Und da lese ich schon heraus, dass man stark auf die Grünen zugegangen ist, wenn es zum Beispiel um den Klimaschutz geht.
Also, die Jamaika-Gespräche sind in der Verlängerung. Es könnte aber noch was werden im Laufe des Wochenendes. Das war Volker Schafranke live aus Berlin. Vielen Dank. Und wir bleiben beim Thema Verhandlungen und Verzögerungen, denn zu Ende gehen sollte heute eigentlich auch die Klimakonferenz in Bonn, die COP23. Doch auch dort gab es letzte Nacht noch offene Fragen. Es geht ums Geld, um die Mittel für jene armen Länder, die unmittelbar bedroht sind vom Klimawandel bis hin zum Untergang im wahrsten Sinne des Wortes. Jakob Meyer berichtet.
Der Bonner Gipfel geht wie viele Klimakonferenzen zuvor in die Verlängerung. Das Schlussplenum wird wohl erst am Abend zusammentreten. Die Konferenz streitet darüber, wie weit im Voraus Industriestaaten angeben müssen, was sie Entwicklungsländern für den Klimaschutz zahlen. Industriestaaten lehnen die Forderung ab, sich dabei auf Jahre hinaus konkret festzulegen. Die scheidende Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zeigt sich in einem vorläufigen Fazit zufrieden mit ihrem letzten Klimagipfel. Einen Durchbruch wie beim Abschluss des Weltklimavertrages 2015 in Paris konnte man nicht erwarten, sagt sie.
Hier ging es darum, einen wichtigen Zwischenschritt zu machen bei der Umsetzung von Paris. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird.
Um den Klimaschutz voranzubringen, hat sich auf dem Gipfel ein Bündnis gebildet aus Staaten, Bundesstaaten und Städten, die schnell aus der Kohlenutzung aussteigen wollen. Das erhöht den Druck auf Deutschland, das weiter keinen Fahrplan zum Kohleausstieg hat. Aber das wird sich bald ändern, erklärt Bundesumweltministerin Hendricks.
Ich bin sehr sicher, dass die neue Bundesregierung im nächsten Jahr einen Pfad beschreiben wird, wie und auf welche Art und Weise Deutschland aus der Verbrennung von fossilen Rohstoffen zum Zwecke der Stromgewinnung aussteigt.
40% des deutschen Stroms kommen aus der klimaschädlichen Kohleverbrennung. Der Ausstoß klimaschädlicher Gase ist jüngst wieder gestiegen, weshalb Deutschland nach jetzigem Stand die eigenen Klimaziele verfehlt. Ann-Kathrin Schneider vom BUND.
Deutschland steht in der Schmuddelecke, gehört zu den Ländern, die sich nicht zu einem Kohleausstieg bekennen. Und es ist ziemlich peinlich.
Trotzdem haben Vertreter von Entwicklungsländern Deutschland als Gastgeber gelobt. Deutsche Finanzzusagen zum Auftakt haben die Lage entspannt, hieß es. Und die Partnerschaft mit den Fidschi-Inseln kam gut an. Daraus erwächst auch Verantwortung, sagt Christoph Bahls von der Denkfabrik Germanwatch.
Das wäre ja ziemlich schäbig, wenn man hier sagt, wir unterstützen euch und auf der anderen Seite die eigenen Klimaziele, diesem Land das Wasser abgraben oder es zum Überfluten bringen.
Viele Industriestaaten haben den Bonner Gipfel zu einem klaren Bekenntnis für mehr Klimaschutz genutzt, obwohl der nach China zweitgrößte Klimasünder USA aus dem Pariser Weltklimavertrag aussteigen will. Die US-Delegation hat sich nach den Worten von Umweltministerin Hendricks konstruktiv neutral verhalten. Daneben haben Vertreter von US-Bundesstaaten und amerikanischen Städten eigene Anstrengungen beim Klimaschutz angekündigt.
Eine gute Nachricht war, dass sich kein anderes Land hier dem klimapolitischen Geisterfahrerkurs der USA angeschlossen haben.
Der Klimagipfel hat ein Regelbuch vorbereitet, um das Pariser Abkommen umzusetzen. Die Verhandlungen darüber sind weitgehend abgeschlossen. Das Ziel ist, die Erderwärmung langfristig unter 2 Grad zu halten. Wissenschaftler haben während der Bonner Konferenz wiederholt daran erinnert, dass die Zeit dafür immer knapper wird.
Soweit Jakob Meyer. Immerhin, bei der Klimakonferenz geht es offenbar nur noch um Details. Der Abschluss steht unmittelbar bevor. Was hat die Mammutveranstaltung in Bonn gebracht? Ist die Staatengemeinschaft weitergekommen auf dem Weg zum Schutz des Weltklimas? Dazu der Kommentar im Echo des Tages von Werner Eckert.
Diese Klimakonferenzen sind wie ein Ochsenwagen auf Feldwegen unterwegs. Langsam, rumpelnd, aber irgendwie geht's voran. Die positiven Signale von Bonn, die Kohlezeit geht zu Ende, egal wie schwierig die Diskussion in Berlin gerade ist. Mehr als 20 Staaten haben den Kohleausstieg bei der Klimakonferenz aus der Exotenecke rausgeholt. Das wird zum Mainstream, weil Kohlekraftwerke krank machen, weil sie der Klimakiller Nummer 1 sind und vor allem, weil das Geld der Welt nicht mehr an Kohle glaubt. Die Investoren ziehen sich zurück. Wenn Siemens jetzt Leute entlassen muss, weil die weltweite Nachfrage nach Turbinen für Großkraftwerke zurückgeht, dann zeigt das, es tut sich was, nicht nur bei Konferenzen, sondern in der realen Welt. Die setzt auf erneuerbare Energien. Das andere Signal von Bonn, die USA sind weiter irgendwie dabei beim internationalen Klimaschutz. We are still in, haben viele US-Bundesstaaten, Firmen und Städte hier mit einem ziemlich lauten und großen Auftritt klargemacht. Wir machen weiter Klimaschutz und scheren uns nicht um Trump. Mit Stars wie Arnold Schwarzenegger und dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Bloomberg. Auch von den anderen Nationen hat sich keine mitreißen lassen vom Ausstieg Washingtons aus dem internationalen Klimaschutz. Donald allein zu Hause, das war eine klare Botschaft. Die Verhandlungen selbst waren völlig vorhersehbar, kein Kracher, eher Graubrot für die Unterhändler. Sie haben geliefert, auch wenn der Streit um Finanzierungsdetails noch anhält. Der ist wohl lösbar. Deutschland war ein guter technischer Gastgeber, ein ehrlicher Unterhändler. Die deutsche Delegation macht da immer einen ausgezeichneten Job. Und Deutschland ist ein wichtiger Finanzier des internationalen Klimaschutzes. Das ist die positive Bilanz. Aber politische Führung hat Deutschland nicht gezeigt. Die Bundesregierung nur geschäftsführend im Amt, die Kanzlerin paralysiert durch die Sondierungen. Da war vielleicht auch nicht mehr möglich. Angela Merkel hat aber in ihrer Rede vor der Vollversammlung immerhin klargemacht, Kohle, Braunkohle, wird einen wesentlichen Beitrag zum nationalen Klimaschutz leisten müssen. Klartext, Ausstiegsplan kommt, wie auch immer. Der Ochsenkarren rumpelt weiter nach Polen. Dort ist die nächste Klimakonferenz in 2018. Dort werden wieder Entscheidungen gefällt werden müssen. Und dort braucht es auch wieder politische Führung. China hat sich in diesem Jahr sehr zurückgehalten. Und der EU fehlt es offensichtlich an Kraft, eine Führungsrolle zu übernehmen. In Paris vor 2 Jahren ist das Klimaschutzabkommen nur zustande gekommen, weil mutige Menschen das in die Hand genommen haben. Fürs nächste Jahr heißt das jetzt Führungspersonal gesucht.
Werner Eckert kommentierte: Der Mann trägt rechtsextreme Tätowierungen, zeigt gerne mal den Hitlergruß und er ist Polizist. Genauer gesagt, er war Polizist. Denn das Bundesverwaltungsgericht hat nun entschieden, dass der Beamte aus dem Dienst entfernt werden darf. Das hatte das Land Berlin seit 10 Jahren in diversen Verfahren bisher vergeblich durchzusetzen versucht. Zu den Reaktionen auf das Urteil aus Berlin Kirsten Buchmann.
Der Polizeikommissar trägt laut dem Gericht Tätowierungen von Runen und Emblemen rechtsextremistischer Musikgruppen. Er habe den Hitlergruß gezeigt, mit Hakenkreuzflagge posiert und nationalsozialistische Devotionalien in seiner Wohnung verwahrt. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wertet das als grundsätzliche Abkehr von den Prinzipien der Verfassung, die zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis führe. Der Sprecher der Berliner Innenverwaltung Martin Palgen reagiert erleichtert.
Wir sind froh, dass das Land Berlin wirklich konsequent bis zum Schluss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln genau gegen diesen rechtsextremistischen Geist vorgegangen sind. Denn eines können wir nicht dulden innerhalb der Polizei, dass sich Menschen eben nicht an Recht und Gesetz und an unsere Verfassung und ihre Werte halten. Und deswegen finden wir das eine richtige und eine gute Entscheidung.
Das Land Berlin hatte den Beamten bereits seit 2007 vom Dienst suspendiert. Er erhielt allerdings weiter seine vollen Bezüge. 2 Vorinstanzen hatten zu seinen Gunsten entschieden. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu dem Polizeibeamten jetzt begrüßt der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendrow.
Das Beamtenrecht ist ein hohes Gut, das unsere Kolleginnen und Kollegen auch schützt, auch vor falschen Anschuldigungen schützt. Und wir haben auch einzelne Fälle erlebt, wo Sachen einfach zu Unrecht erhoben wurden und die Kollegen damit abgesichert waren. Aber in so einem Fall, bei solcher Sachlage auch, da hat das System ein bisschen gelahmt. Und deswegen ist es jetzt ein gutes Zeichen, dass dieser Kollege nach 10 Jahren aus dem Dienst entfernt werden kann.
Der Gewerkschafter fordert zugleich, es müsse schnellstmöglich geklärt werden, ob die Person noch Verbindungen zu gleichgesinnten Sympathisanten im aktiven Dienst habe.
Wir haben sicherlich auch in der Berliner Polizei einzelne Kolleginnen und Kollegen, deren Gedankengut, deren politische Meinung zumindest anzuzweifeln ist. Und es wird jetzt ganz genau auch darum gehen. Es wäre schon auch ganz gut, wenn der Polizeipräsident das schnellstmöglich aufklären könnte.
Der Sprecher der Innenverwaltung Martin Palgen betont:
Die Polizei ist permanent dabei, zu schauen, was in ihren Reihen geschieht. Die Kontrollmechanismen funktionieren da auch, wie man jetzt auch gesehen hat. Manchmal braucht man einen etwas längeren Atem. Und wenn es Fälle sind, die ans Tageslicht kommen, werden sie auch geahndet und verfolgt, wie im jetzigen Fall.
Berlins Innensenator Andreas Geisel misst der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts grundsätzliche Bedeutung bei. Der Dienst bei der Polizei sei ein ganz besonderer. Die unbedingte Treue zum Grundgesetz und zu den Werten der Verfassung sei die fundamentale Voraussetzung für Polizistinnen und Polizisten. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ist laut der Innenverwaltung letztinstanzlich.
Brüssel ist schöner als Barcelona. Zumindest zur Zeit für Carles Puigdemont. Der abgesetzte Separatistenführer aus Katalonien befindet sich nämlich in der belgischen Hauptstadt immerhin auf freiem Fuß. Die Frage ist nur, wie lange noch. Denn heute hat die belgische Justiz ihn und 4 seiner Mitstreiter vorgeladen. Ob den Separatisten nun die Ausweisung nach Spanien droht, weiß Holger Roman.
Gut 2 Stunden hat sich der Richter der ersten Instanz, der sogenannten Ratskammer in Brüssel, mit dem Fall Carles Puigdemont befasst. Dann vertagte er die Angelegenheit auf den 4. Dezember, den Montag in 2 Wochen. Bei diesem Termin werden die Anwälte des abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten und die seiner 4 Ex-Minister Gelegenheit erhalten, ihre Plädoyers vorzutragen. Schon jetzt stellte der Richter fest, dass der europäische Haftbefehl gegen Puigdemont aus seiner Sicht zu vollstrecken und dieser nach Spanien abzuschieben sei. Als Begründung nannte er allerdings nicht die Anklage der spanischen Justiz wegen Rebellion, ein Tatbestand, den es im belgischen Recht so nicht gibt. Stattdessen verwies der Richter auf den Vorwurf der Veruntreuung öffentlicher Gelder. Der katalanische Separatistenführer, der sich Anfang des Monats den belgischen Behörden gestellt hatte und seitdem von Brüssel aus für seine Ziele wirbt, bleibt auch nach dieser zweiten Anhörung auf freiem Fuß und kann sich weiter politisch betätigen. In Spanien droht ihm wegen Rebellion eine lebenslange Freiheitsstrafe. Für 21. Dezember hat die Madrider Zentralregierung in Katalonien Regionalwahlen angesetzt. Es wird erwartet, dass Puigdemonts Verteidiger in Belgien durch alle Instanzen gehen. Sie führen an, dass ihre Mandanten in Spanien ein politischer Prozess gemacht werden soll. Aus Madrid hieß es dazu erneut, Spanien sei seit vielen Jahren ein Rechtsstaat. Gemäß EU-Recht muss ein europäischer Haftbefehl nach spätestens 60 Tagen vollstreckt werden. In besonderen Ausnahmefällen ist ein Aufschub um weitere 30 Tage möglich.
Die Türkei entfernt sich immer weiter von Europa. Wer den Rechtsstaat in Frage stellt und ausländische Journalisten de facto als Geiseln hält, der darf sich kaum noch Hoffnungen machen, der Union irgendwann beitreten zu können. Daraus zieht die EU jetzt Konsequenzen. Die Finanzminister der Mitgliedsländer drehen dem noch Beitrittskandidaten langsam den Geldhahn zu. Einzelheiten dazu von Ralf Siener.
Eigentlich würde Jens Spahn jetzt lieber in Berlin mitmischen. Doch statt des Jamaika-Marathon ist ein Brüssel-Marathon angesagt zum EU-Haushalt des nächsten Jahres.
Ich muss mich jetzt leider um den EU-Haushalt kümmern.
Und dieser EU-Haushalt 2018 hat es in sich. Zum ersten Mal liegt nämlich ein Kürzungsvorschlag auf dem EU-Tisch, der die sogenannten Vorbeitrittshilfen an die Türkei betrifft. Schließlich hatte Angela Merkel bereits in ihrem TV-Duell mit Martin Schulz angekündigt, auf die fortgesetzte Verletzung von EU-Grundwerten durch Präsident Erdogan mit finanziellen Maßnahmen zu reagieren. Gekürzt werden könnten zum Beispiel
Hermes-Kredite, Kredite der Europäischen Investitionsbank, Weltbank. Das sind alles Punkte, wo wir zeigen müssen, dass wir sehr klar auch reagieren werden.
Gekürzt werden können aber auch die sogenannten EU-Beitrittshilfen für die Türkei, welche die Bundesregierung nicht auch noch indirekt für deren systematische Verletzung demokratischer Werte belohnen will. Auch auf Merkels Druck hin beschloss der EU-Gipfel im Oktober, die Zahlungen zur Vorbereitung des EU-Beitritts der Türkei zu kürzen. Als sogenannte Vorbeitrittshilfe bis 2020 eingeplant sind rund 4,45 Milliarden Euro. De facto ausgezahlt wurden bisher lediglich rund 190 Millionen. Komplett gestoppt werden können die Überweisungen an Ankara nur, wenn auch die Türkei Beitrittsgespräche von der EU ganz offiziell ausgesetzt oder abgebrochen werden. Dafür gibt es aber nicht den notwendigen einstimmigen Beschluss aller 28 EU-Staats- und Regierungschefs. Und deshalb bleibt es bei dem Vorschlag, die Türkei-Gelder zu kürzen, als politisches Signal an Ankara.
Leise Treterei ist das Letzte, was man braucht im Umgang mit jemandem wie Erdogan.
Lautete die Devise der Wahlkämpferin Angela Merkel. Und an dieser Haltung hat sich nichts geändert, seit sie geschäftsführende Bundeskanzlerin ist. Die Chancen, dass sich die EU-Haushaltsminister in Brüssel auf eine symbolische Kürzung der Türkei-Mittel einigen, ist sehr groß. Die Rede ist von 50 Millionen Euro, die gestrichen werden sollen, und 30 Millionen, die eingefroren bzw. auf Reserve gestellt werden, wie es im Jargon der Haushaltsminister Haushaltsminister heißt. Die EU wüsste auch gar nicht, an welche zivilgesellschaftlichen Gruppen und Projekte sie die Fördergelder überweisen sollte. Denn auf Druck von Präsident Erdogan wurden viele türkische Demokratieprojekte eingestellt und zahlreiche Projektmitarbeiter eingesperrt. Nicht angetastet werden allerdings jene 3 Milliarden Euro, welche die EU für den Flüchtlingsdeal an Ankara überweist.
Ralf Siener aus Brüssel für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die EU will sozialer werden. Sie veranstaltet deshalb heute sogar einen Sozialgipfel in Göteborg. Faire Jobs, gute Ausbildung, gerechte Löhne. Klingt alles gut, hat aber einen Haken. Fürs Soziale ist die EU eigentlich gar nicht zuständig. Tut sie allerdings nichts, läuft sie Gefahr, dass die Rechtspopulisten überall in Europa weiter Zulauf erhalten. Zu den Beratungen in Göteborg, Carsten Schmiester.
Freier Zugang zum Arbeitsmarkt, Chancengleichheit, soziale Sicherheit und faire Arbeitsbedingungen für alle, das sind Kernbausteine der sozialen Säule. Ein 20-Punkte-Programm, das soziale Mindeststandards für alle etwa 500 Millionen Menschen in der EU setzt. 28 Staaten, darunter Deutschland, haben sich zu der Erklärung bekannt, die in Göteborg feierlich unterzeichnet worden ist, ohne die Bundeskanzlerin. Angela Merkel hatte ihr Kommen abgesagt, in weiser Voraussicht mit Blick auf die schwierigen Berliner Koalitionsgespräche. Die sind einigermaßen festgefahren. Während der Wandel der EU hin zu einer sozialeren Union, nach den Worten von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, noch am Anfang steht. Wenn wir glaubwürdig sein wollen, müssen wir liefern. Das ist der Anfang, nicht das Ende. Wir haben noch nicht mal Halbzeit. An die Arbeit. Der Beifall war höflich, nicht euphorisch. Denn die soziale Säule steht vorerst alleine im Raum und hat nichts zu tragen. Das im Papier festgeschriebene Recht auf lebenslanges Lernen, bessere Gesundheitsfürsorge oder effektiveren Datenschutz. Alles unverbindliche Forderungen, die vor allem ein gutes Gefühl verbreiten und es den stärker werdenden EU-Skeptikern und Populisten schwerer machen sollen. Die setzen auch Stefan Löfven im Nacken, dem sozialdemokratischen Regierungschef Schwedens, wo im kommenden Jahr gewählt wird. Für ihn war der Gipfel von Göteborg auch eine Chance, sein persönliches Profil zu schärfen als sozial verantwortlicher Politiker und Staatsmann. Die Diskussionen hier haben klar gezeigt, dass es eine große Bereitschaft gibt, die Interessen der Bürger ins Zentrum der europäischen Politik zu stellen. Wenn wir nun den Worten Taten folgen lassen, können wir die bereits wachsende europäische Wirtschaft weiter stärken. Expanding European economy. Wenn denn Taten folgen. Es gibt Leute, die sehen oder wollen das nicht. Kritiker bemängeln zum einen die Unverbindlichkeit der sozialen Säule und die Tatsache, dass die EU-Bürger darin beschriebene Rechte nirgends einklagen können. Zum anderen wittern Skeptiker der Union, wie der schwedische Oppositionspolitiker Eskil Erlandsson, einen weiteren Versuch der EU, mehr Einfluss zu gewinnen. Brüssel treibt Dinge häufig voran, um mehr Macht an sich zu ziehen. Bei sozialen Fragen will ich das aber nicht. Das sollen die Staaten für sich entscheiden. Und dann gibt es noch Experten, wie Magnus Henriksson, Geschäftsführer des Instituts für Wirtschaftsforschung in Stockholm. Er glaubt nicht an soziale Korrekturen nach oben, also daran, dass bisher niedrige Standards in den ärmeren EU-Staaten nach dem Vorbild wohlhabenderer Länder erhöht werden. Wahrscheinlich sei in der für ihre Bürger offenen EU eher die Fortsetzung der bisherigen und umgekehrten Negativentwicklung. Wenn es möglich ist, einfach von einem Land mit geringer sozialer Sicherung in Staaten mit besseren Wohlfahrtssystemen zu ziehen und dort schnell Zugang zu den Systemen zu bekommen, dann müssen diese Staaten ihr Niveau senken, und zwar auch für die eigenen Bürger.
Carsten Schmiester vom EU-Sozialgipfel in Göteborg. Wir kennen das ja alle. Niemand macht so wirklich gern seine Steuererklärung. Die meisten füllen die Formulare erst auf den letzten Drücker aus. Spät, aber eben nicht zu spät. Einer aber hat wirklich geschlampt, Georg Fahrenschorn. Der war mal bayerischer Finanzminister und ist aktuell Präsident des Sparkassen- und Giroverbands. Doch in diesem Amt ist er nach seiner Steuererklärungsaffäre nicht mehr zu halten. Nach tagelangem Zögern und viel Druck von Seiten des Verbands zieht er nun die Konsequenzen. Sandra Schwarte zum Ende einer Dienstfahrt.
Ich stelle das Wohl der Sparkassenfinanzgruppe nun über meine persönlichen Interessen, sagt Georg Fahren schon zu seinem Rücktritt. Nun stolpert er doch über seine Steueraffäre, gibt zum 24. November sein Amt auf. Tagelang hatten die Verbände gerungen, wie sie mit der Affäre umgehen sollen, die einen Tag vor der Wiederwahl Fahrenschons als Präsident bekannt geworden war. Bisher ruhte das Amt des Präsidenten lediglich. Fahrenschon hatte zugegeben, Steuererklärungen Jahre zu spät abgegeben zu haben. Erst ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft ließ das auffliegen. Ein Fehler war das, wie Fahrenschon heute erneut einräumte, aber vorsätzlich habe er nicht gehandelt. Die Geschäfte übernimmt nun der bisherige Vizepräsident Thomas Mang zusammen mit drei anderen Vorstandsmitgliedern. Der Vorstand begrüßt diesen Schritt, so Mang in einer Erklärung. Nun sei ein Neuanfang möglich. Die neue Interimsführung will so schnell wie möglich die Neuwahl einleiten. Zunächst muss allerdings ein passender Präsident gefunden werden.
Sandra Schwarte zum Rücktritt von Georg Fahrenschon. Für manche Eltern mag es ja verlockend sein. Sie kontrollieren ihre Kinder aus der Entfernung. Mit Hilfe einer Armbanduhr, die alles abhört und überträgt, was sich im Umfeld der lieben Kleinen so abspielt. Das kann dann aber auch schon mal der Lehrer im Schulunterricht sein, der davon gar nichts ahnt. Und deshalb hat die Bundesnetzagentur heute solche durchaus James-Bond-tauglichen Kinderarmbanduhren verboten. Mehr dazu von Christian Avital.
Im Internet bieten Händler solche Smartwatches für Kinder in allen möglichen Farben an. Doch so unscheinbar, wie sie aussehen, sind die Uhren nicht. Sie lassen sich wie eine Art Wanze als Abhörgerät missbrauchen. Eine Mutter habe seine Behörde auf das Problem aufmerksam gemacht, erklärt Olaf-Peter Oll von der Bundesnetzagentur.
Hier war es tatsächlich so, dass ein Hinweis kam von einer Verbraucherin, einer Mutter, die uns fragte, wie sieht das denn hier mit diesen Uhren aus? Wir haben das dann überprüft und sind zum Schluss gekommen, dass diese Uhren unzulässig sind.
Auf den Uhren lassen sich leicht Abhör-Apps installieren. Sie funktionieren dann wie eine Art Babyphone. Die Bundesnetzagentur weiß von Fällen, in denen Eltern ihren Kindern die Uhren gezielt mit in die Schule gegeben haben, um den Unterricht unbemerkt verfolgen zu können.
Dann ist es so, dass über eine App sich ein Anruf aufbaut zu Dritten. In dem Fall sind es die Eltern, die dann das Umfeld des Kindes überwachen können. Letztlich auch das, was Lehrer dann sagen oder tun. Und das geht dann schon zu weit, dass sozusagen das Umfeld unbemerkt hier aufgenommen wird.
Denn solche Geräte mit Abhörfunktion sind in Deutschland verboten. Da die Uhren oft wie ganz normale Smartwatches aussehen, rät die Behörde Lehrern, besonders aufmerksam zu sein.
Das sind letztlich bunte Kinderuhren, die noch am ehesten daran erkennbar sind, dass relativ große Tasten am Rand sind, wo auch teilweise weiße Telefone so drauf gezeichnet sind. Zugegebenermaßen ist es nicht ganz leicht. Man muss schon genau einen Blick drauf werfen.
Der Besitz einer solchen Uhr ist strafbar. Die Bundesnetzagentur fordert deshalb von allen, die eine Kindersmartwatch mit Abhörfunktion besitzen, Folgendes.
Das wirklich Wichtige ist, dass die Uhren unschädlich gemacht werden. Und da setzen wir auch auf die Eigenverantwortung aller Personen, auch natürlich zuvörderst der Eltern. Denn es geht ja auch um den Schutz der Kinder und des Umfeldes der Kinder.
Weiß die Bundesnetzagentur darüber hinaus von Menschen, die eine solche Kindersmartwatch besitzen, dann fordert sie einen Nachweis darüber, dass die Uhr vernichtet wurde. Ein entsprechendes Formular finden Verbraucher auf der Internetseite der Behörde und auch eine Liste der Uhren, die verboten sind. Inzwischen geht die Bundesnetzagentur auch gegen die Verkäufer vor, etwa Händler im Internet, wie Olaf-Peter Oll erklärt.
Wir schreiben dann die einzelnen Verkäufer an und untersagen den Verkauf. Die Plattformbetreiber müssen die Angebote löschen.
Die Smartwatches für Kinder sind übrigens nur der Anfang. Auch die Uhren für Erwachsene wolle man jetzt genauer unter die Lupe nehmen. Die Bundesnetzagentur schließt nicht aus, dass sie auch von denen einige Modelle bald verbietet.
Und mit diesem Beitrag von Christian Avital geht das Echo des Tages zu Ende. Am Mikrofon war Andreas Teska. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.